zusammen ein Wort Gottes aus dem Alten Testament hören und schlagen dazu das Buch der Richter Kapitel 7 auf und lesen ab Vers 15. Richter 7 ab Vers 15 bis 22. Da heißt es: Und es geschah, als Gideon die Erzählung des Traumes und seine Deutung hörte, da betete er an. Und er kehrte in das Lager Israels zurück und sprach: Machet euch auf, denn Jahwe hat das Lager Midians in eure Hand gegeben. Und er teilte die 300 Mann in drei Haufen und gab ihnen allen Posaunen in die Hand und leere Krüge und Fackeln in die Krüge. Und er sprach zu ihnen: Seht es mir ab und tut also, siehe, wenn ich an das Ende des Lagers komme, so soll es geschehen, dass ihr ebenso tut, wie ich tue. Und stoße ich in die Posaune, ich und alle, die bei mir sind, so sollt auch ihr in die Posaunen stoßen rings um das ganze Lager und sollt rufen für Jahwe und für Gideon. Und Gideon und die 100 Mann, die bei ihm waren, kamen an das Ende des Lagers bei Beginn der mittleren Nachtwache. Und man hatte eben die Wachen aufgestellt. Und sie stießen in die Posaunen und zerschmetterten die Krüge, die in ihrer Hand waren. Und die drei Haufen stießen in die Posaunen und zerbrachen die Krüge. Und sie hielten in ihrer linken Hand die Fackeln und in ihrer rechten Hand die Posaunen zum Blasen und riefen: Schwert Jahwes und Gideons, und sie standen ein jeder an seiner Stelle rings um das Lager. Da lief das ganze Lager und schrie und floh, und sie stießen in die 300 Posaunen, und Jahwe richtete das Schwert des einen wieder den anderen, und zwar im ganzen Lager. Und das Lager floh bis Bethschitta nach Zerera hin, bis an das Ufer von Abel Mihula bei Tabat. Soweit das Wort Gottes. Für alle böse Zeiten hat Gott, der Allmächtige, zugleich auch immer geeignete Werkzeuge ausgerüstet, Werkzeuge zubereitet und Werkzeuge zur Hand gehabt. Gott hat es daran nie gefehlt. Die Zeit der Richter hier im verlesenen Abschnitt gehört zu der turbulentesten Israel-Geschichte. Der Herr war es, der das Volk aus der Knechtschaft Ägyptens herausführte, um sie in ein Land zu bringen. Die Bibel sagt, ein Land, das von Milch und Honig fließt. Interessant ist, 40 Jahre dauerte der Weg von 14 Tagen. Und das alles wegen Unglauben und Ungehorsam seines Volkes. Und als man dann endlich soweit war, unter Josua in Kanaan einzuziehen, verwickelte sich man, obgleich Gott zuvor gewarnt hatte, mit den Göttern dieser Heiden. Der Götzendienst war es, der Israel schwach gemacht hatte. Und zwar so, dass im verheißenen Lande, Kanaan, die Feinde herrschten. Wie lange? Die Bibel sagt, 7 Jahre lang, durch Midian, Richter 6, Vers 1. Die Midianiter, die Feinde Israels, 7 Jahre. Und das ist Gericht Gottes. Und heute ist es gleich so. wir nicht ganz in den Verheißungen Gottes leben, da sammeln sich die Feinde wieder um. In Kapitel 6, Vers 5 heißt es, dass sie herdenweise kamen. Sie kamen, heißt es wörtlich, wie die Heuschrecken an Menge. Uns verwundert manchmal, dass überall der Feind seine Hand im Spiel hat. Es sollte uns nicht verwundern, wenn wir Gottes Wort erkennen. Sie erschienen in großer Zahl, diese Feinde, mit der Absicht, das Land Israel zu verderben. Wir lesen das alles in Kapitel 6. Auch heute wirkt der Feind in großer Anzahl. Das ist sein Prinzip. Um den Gläubigen die Fruchtbarkeit in Christo zu nehmen. Damals war es die Frucht des Feldes, die Gideon versuchte zu retten, indem er versteckterweise noch aus der Tenne in Ophra drosch, um schnell das Notwendige noch in Sicherheit zu bringen. Der Feind will die Frucht verderben. Das ist die Zielsetzung damals bei Israel Media. Heute bei uns der für das menschliche Auge unsichtbare Feind. Aber ganz wichtig ist, wenn wir die Geschichte Gideons betrachten, zu erkennen, dass sich Gott immer den Ruhm, der mit Rettung verbunden ist, selber behält. Und das wollen wir auch hier in diesem Kapitel lernen. Gott behält sich seinen Ruhm. Und dort, wo die Absicht ist, wo Mensch Ruhm nimmt, zieht der Herr zurück. Nicht allein seine Segnungen, noch mehr, auch seine Gegenwart. Und damit nicht wir Menschen auf die irre Idee des eigenen Ruhmes kommen, erwählt der mächtige Gott, und das ganz zielbewusst, die Schwachheit des Menschen. Die Schwachheit des Menschen ist für Gott das Notwendige, um sich zu verherrlichen. Und daher sagt Gott zu Gideon in Kapitel 7, Vers 2, das Volk, das bei dir ist, ist zu viel. Dann geht's weiter, damit Israel sich nicht wieder mich rühme, sagt Gott, und spreche, meine Hand hat mich gerettet. Gott kann mit menschlicher Stärke nicht zum Ziel kommen. Was ist eigentlich aus uns Menschen seit dem Sündenfall im Garten Eden geworden? Eine völlige Dezentralisierung, dass Gott nicht mehr Mittelpunkt in uns ist, eine völlige Verschiebung der Proportionen, dass wir Menschen einen Standpunkt einnehmen, der allein Gott gehört. Und das ist gerade Akzent der Empfänglichkeit für den alten Menschen in uns. Der Sünde wegen ist der Tod über uns gekommen, ist Lehre des Wortes. Und wir maßen uns an, als Menschen Rettungsehre zu suchen. Stellen wir uns das vor, als ob wir das könnten. Obgleich wir wissen, dass wir als Menschen nichts Sinn. Die Bibel redet vom Staub. Ja, was ist Staub in unseren Augen? Was ist Staub in den Augen Gottes? Staub ist verfallene Materie. Das sind wir in den Augen Gottes. Wir wissen genau, dass wir nichts sind und nichts vermögen. Und das ist Betrug, wenn wir meinen, wir könnten uns selbst erretten. Das heißt, wenn wir die herrliche Errettung in Jesus nicht annehmen, das ist Betrügerei. Philosophie, Selbsterlösung, könnten wir sagen, modernistisch, der heutige Tag. Die Gemeinschaft mit der Schlange im Garten Eden hat uns, wie die Bibel sagt, dem Teufel ähnlicher werden lassen. In Johannes 8, Vers 44 lesen wir, dass für den gefallenen Menschen der Teufel der Vater ist. Von den 30.000 Mann, die Gideon zur Verfügung hatte, Vers 3, konnte Gott nur 300 gebrauchen. Das war der Ausgangspunkt. 300 waren in Israel, die der Herr allenfalls noch gebrauchen konnte. Für die Zweckbestimmung eines Sieges, den der Herr herbeiführen möchte. Aber mit 300 Mann, jetzt wollen wir einmal menschlich reden und menschlich denken, vermag niemand auf dieser Erde einen unzählbaren Feind. Sie kamen wie die Heuschrecken, unzählig an Menge. So steht es ja geschrieben. Vermag niemand mit 300 Mann einen unzählbaren Feind zu schlagen. Menschlich gesehen, Utopie. Aber dort fängt gerade Gott an. Nämlich dort, wo unser menschlicher Verstand am Ende ist, beginnt Gott zu wirken in seiner Gnade. Daher musste also als allererstes das Heer des Volkes Israel in Anführungsstrichen klein machen. Das ist das Prinzip Gottes, wie er auch uns gebrauchen kann. Er muss uns erst klein machen. Und alle Gläubigen, ich rede hier von Wiedergeborenen, die nicht bereit sind, sich durchs Wort Gottes klein machen zu lassen, die werden groß bleiben und nicht vom Herrn gebraucht werden können. Das Vertrauen auf Menschen, das Vertrauen auf menschliche Stärke wechselt also hier vom Selbstvertrauen auf Gottvertrauen. Das alle wechseln. Aber nur auf dieser Ebene allein kann Gott zugleich seinen Sieg geben. Aber auch die Auswahl Gideons selbst liegt auf dieser Linie. In Kapitel 6, Vers 15 kommt dieser Gideon, wie die Bibel sagt, aus dem kleinsten und ärmsten Tausend von Manasse. Gott erwählt das Kleine. Also sonst wärst du nämlich gar nicht gerettet. Hast schon mal nachgedacht. Aber klein sein ist kein Verdienst, sondern Gnade. Deshalb hat Gott uns durch Gnade gerettet. Das, was in den Augen der Menschen groß ist, sieht Gott meist überhaupt nicht an. Das ist in den Augen Gottes Plunder. Ich möchte die Frage stellen, ob Gott der Größe wegen Goliath angeschaut hat. Wir lesen das in 1. Samuel 16, Vers 7. dass Gott nicht auf das schaut, worauf der Mensch blickt. Gideon war es, er hatte eine kleine Kraft. Vielleicht kommst du dir schwächlich vor, dann bist du genau auf dem richtigen Weg. Musst nur weitermachen. Aber unsere Schwachheit ist es, die da ausreicht, um Gottes Willen zu tun. Viele möchten erst stark werden, um ganz für den Herrn da zu sein. Das ist nicht die Lehre des Wortes. Genau umgekehrt. Und überall dort, wo wir den Willen des Herrn durch Unglauben und Ungehorsam nicht tun, sind wir noch im Fleische zu stark. Überall dort, wo der Herr dich noch nicht gebrauchen könnte, warst du für den Herrn zu stark. Das ist an sich schade, nicht wahr? Denn dort, wo wir zu stark sind, da haben wir uns selbst stark gemacht. Der große Goliath, der hatte seine Stärke noch verstärkt. Durch einen riesigen Panzer und einen Speer gleich einem Weberbaum. Und die fleischliche Gesinnung des Saul versuchte in fleischlicher Art dem kleinen David-Knaben seinen Panzer anzulegen, sodass David sagen muss, ich kann darin nicht gehen. Wie sehr versuchen wir dem neuen Menschen in uns durch fleischliches Aufmöbeln groß zu machen. Und beides harmoniert nicht miteinander. Es ist der Kampf in uns, dass das Fleisch wieder den Geist gelüste. Die Bibel sagt, beide sind entgegengesetzt. Nehmen wir es doch zur Kenntnis und versuchen wir, klein zu bleiben im Fleisch. Deshalb sagt Gott zu diesem Gideon, Gideon dem Schwachen, könnten wir sagen, gehe hin in dieser deiner Kraft. Kapitel 6, Vers 14. Wir möchten gern in eines anderen Kraft hingehen. Das will aber Gott nicht. Nicht in der Vorgabe einer Kraft, die Gott uns nicht gegeben hat. Und alles das, was wir vertreten außerhalb Gottes, das kommt auch von der anderen Seite. Und dann gibt es Zusammenbruch. Wundern wir uns da nicht. Bevor wir weitersehen, blicken wir uns selbst an. Also wir gucken nicht unseren Bruder, unsere Schwester an, neben uns, sondern wir gucken uns selbst. Inwieweit der Herr uns gebraucht. Zum Segen selbst für andere. Zum Rettungssegen für verlorene Seelen. Wir müssen dann feststellen, dass wir doch wenig von Herrn Jesus gebraucht werden. Und die Lösung ist, und das sollte uns klein werden lassen, weil wir im Fleische, weil wir im eigenen Willen viel zu stark sind, kann der Herr uns nicht gebrauchen. Das liegt aber nicht an Gott. Es liegt an uns. Das Geheimnis der Fruchtbarkeit in Christo dürfte bei dieser vorbildlichen Gemeinde zu Philadelphia genau am gleichen Punkt liegen, wie wir das in Offenbarung Kapitel 3, Vers 8 lesen, wo Gott bestätigt, denn du hast eine kleine Kraft. Das heißt nichts anderes, als dass die Gemeinde zu Philadelphia dem Wirken Gottes nicht fleischlich, nicht eigenwillig entgegenstand. Dann kann Gott diese kleine Kraft für seine Zielsetzung, für seine Absicht und für sein Werk gebrauchen. Du hast eine kleine Kraft. Die anderen Gemeinden waren zu stark. Am stärksten Laodicea, die da selbst von sich sagt, ich bin reich. Sie meint an dieser Kraft der vielen Gaben, die dort gerühmt werden, bedarf nichts mehr, haben alle. Aber die Bibel sagt, sie weiß nicht, wie arm, jämmerlich und blind und bloß sie ist. Weil das Maß Gottes anders aussieht als das Maß unserer Augen. Diese Gläubigen zu Philadelphia waren also schwach in sich selbst. Und genau das ist der Punkt, den der Herr an uns allen sucht. An dir und mir. Und jetzt geben wir ab. Sollen wir nach der Lehre des Neuen Testaments, Epheser 6, Vers 10, auch nur im Herrn sein? Und das sind wir aber nur, wenn wir schwach in uns selbst sind. Nur zu gern möchten wir die Akzente verschieben. Aber die Bibel Gottes Wort zeigt uns den gewaltigsten Sieg aller Zeiten in einem Geschehnis. Nämlich Golgatha. Gott geoffenbart im schwachen Fleische. Der größte Sieg aller Zeiten. Ist das nicht das Gleiche? Dass es sich gar nicht gebührt, für Fleisch große Dinge zu tun. Jetzt wieder zurück zu unserem Thema. In Vers 16 finden wir die 300 Mann Gottesstreicher. 300 Männer. Kleines Grüppchen. Aber eine Auswahl durch den Herrn. Und das, was uns auffällt, ist eine totale Veränderung, die Gott mit diesen 300 vorgenommen hat. Geben wir acht. Keinen Speer. Kein Schwert. Keinen Bogen, um Pfeile zu schießen. Nichts von alledem. Warum? Wenn das Zeug an der Seite dieser Leute gebammelt wäre, dann wäre dieser Sieg nicht so herrlich herausgekommen. Weil sie dann selbst etwas tun mussten, was doch Gott geschehen lassen wollte. Mit dieser Ausrüstung, dieser 300 Männchen, soll ein Sieg errungen werden. Gideon, würde man heute sagen, bist du noch klar? Sag dir nicht der menschliche Verstand, dass das Utopie ist. Aber hier zählt nur noch der Glaube und der Gehorsam vor Gott. Und genau das ist, was der Herr an uns sucht. Und solange wie wir stark in uns selbst sind, leitet unser Glaube und noch viel mehr der Gehorsam zum Wort und zu Christus hin. Aber Gott rüstete sie dennoch aus. Und das sind drei Dinge. Jeder von ihnen empfing erstens eine Posaune, zweitens einen Krug und drittens eine Fackel. Und wir wollen sehen, was uns das zu sagen hat. Erstens, die Posaune. Die Posaune ist das Bild des Zeugnisses, unseres Zeugnisses. So wie die Posaune weithin gehört werden sollte, erwartet der Herr Jesus auch unser Zeugnis unter den Ungläubigen. Die Frage ist nur, ob wir das auch tun, ob wir es auch sind, wozu der Herr uns bestimmt hat. Der Ton unseres Zeugnisses, der Posaune, soll, wie der Apostel Paulus sagt, deutlich sein. Wir lesen das in 1. Korinther 14, Vers 8, wo er auf diese Dinge eingeht, weil wir sonst nicht wissen, was wir tun sollen, ob wir uns rüsten sollen, wenn wir einen Ton hören, den wir nicht einzuordnen vermögen. Das ist so ungefähr, wenn ich denke da an meine Jugendzeit. Ich hatte da, wie man als Junge, naja, ist ja heute auch noch so, da hat man ab und zu einen kleinen Spleen. Und ich hatte einen Spleen, ich muss Trompete haben. Mama, ich brauche unbedingt mal eine Trompete. So, du brauchst eine Trompete. Naja, wenn ich bekam dann eine Trompete. Und dann gingen meiner Mutter die Nerven durch, dass mein Vater eingreifen musste. Er musste verfügen. Die Mutter kann es nicht mehr aushalten, wenn du oben im Schlafzimmer übst. Die Tonleiter die ersten 100 Mal hat sie in Geduld, die nächsten 200 Mal in Duldung, aber das dritte 100 Mal wird es dann schwierig, kamen Probleme auf. Ich habe das nicht gemerkt. So ist es mit unserer Posaune. Wir selbst merken es nicht, welch abartigen Töne wir von uns geben. Mein Vater verfügte in Zukunft nur noch im Steinbruch. Musste ich mit dem Fahrrad draußen in Steinbruch fahren und musste draußen üben abends. In 4. Mose, Kapitel 10, Vers 2, da gibt Gott Weisungen dem Mose, aus Silber die Trompeten herzustellen. Silber bedeutet ja so viel in Gottes Wort wie Erlösung. Und seit wir das vollkommene Opfer Christi haben, brauchen wir keine silbernen Trompeten mehr. Das gehört nicht mehr in die Gemeinde Jesu, mit Trompeten da irgendwie aus Silber noch zu blasen. Darum sagt der Apostel Petrus im ersten Brief, Kapitel 1, Vers 18, dass wir, die Erretteten des Neuen Testaments, wissen sollen, nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold, und dann sagt er, erlöst worden zu sein. Unser Zeugnis ist also die Erlösung durch sein Blut. Möchte doch unser ganzes Leben voller Dankbarkeit sein für die uns gewordene Rettung in Christus. Damals bei Israel kam das Silber aus den Gemusterten, heißt es. Ein Halbsegel Silber musste jeder abgeben für den als Sühngeld. sollte dankbare Anerkennung sein, dass Gott sie, die Israeliten, aus Ägypten geführt und von der Knechtschaft erlöst hatte, steht da. Wir lesen zwei Bibelstellen, einmal in 2. Mose 30, Vers 11 bis 16 und die andere Stelle sehr prägnant in 2. Mose 38, Vers 25 bis 28. Nun, bei diesem Gideon sollte es die Erlösung aus der Hand der Feinde Midians sein. Darum die Beidseitigkeit des Trompetenzeugnisses. Dieser gleiche Ruf auf der einen Seite aus der Trompete, Erlösung, Erlösung und für den Feind Schrecken. Das alles aus einer Trompete, aus einem Zeugnis von uns. Das echte Zeugnis eines Gläubigen ist auch heute noch für den Feind ein Schrecknis. Das sage ich hier. Dem Feind zuckt's durch, wenn wir in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes Zeugnis geben. Das ist schärfer, wie wir denken. Ganz sicher hat es auch Posaunen aus anderen Metallen hergestellt damals gegeben. Das waren menschliche Dinge. Aus Messing oder aus anderen Legierungen. Ohne Gottes Weisung. Gott hat ja nur gesagt Silber. Wir lesen darum in 1. Johannes 5, Vers 9, wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, also Messing, das Zeugnis Gottes ist größer, Silber. Besser, sagt die Bibel. Das Zeugnis Gideon und seiner Schar waren die Posaunen. Und zwar, sagt die Bibel, in ihrer Hand. Das heißt, alle Zeit bereit zum Einsatz. Für uns sagt das Neue Testament, zu gelegener und ungelegener Zeit. Zweitens, die Krüge sind das Bild unserer Leiber. Irdene Gefäße waren irdene Krüge. Und in uns, diesen irdenen Gefäßen, da hat vieles Platz. Hast noch nicht gemerkt, was der Feind alles in dein Herz allein hineinzupacken vermag. Und die Schrift Gottes Wort vergleicht uns im Neuen Testament, in 2. Timotheus 2, Vers 20 bis 21, als irdene Gefäße in Unehre. Irdene Gefäße, Verbindung mit Unehre. Wenn sich nun irgendjemand von diesem reinigt, so wird er nützlich dem Hausherrn, sagt das Wort hier. Ist etwa unser sterblicher Leib, du weißt nicht, ob er morgen noch am Leben ist, mehr als ein zerbrechlicher Tonkrug? Der Krug wird nur so lange gebraucht, solange er zu Wasser geht, bis er bricht, dann ist er auch vorbei. Wenn er in Ecken zerworfen ist, wenn er zerschlagen ist zu Scherben, kann er nicht mehr herabgelassen werden. Gottes Wille jedoch ist, dass wir die Leiber von aller Sündenverschmutzung reinigen. Und unsere Leibesgefäße sind davon geradezu mehr als angefüllt. Vielleicht sehen wir die Verschmutzung bei anderen besser als bei uns. Das mag sein. bestätigt auch Gottes Wort mit dieser Splitterbalken-Theorie. Um für den Herrn aber brauchbar zu werden, bedarf solches der Reinigung von allen Sünden, eben auch der verborgenen. Die andere vielleicht besser erkennen als wir. Wie weit soll denn nun solch eine Reinigung eines Gefäßes gehen, um für den Herrn, den Hausherrn, brauchbar, nützlich zu werden? In Vers 16 steht, bis sie leer sind. Leer! Leere Krüge konnten nur gebraucht werden. Wisst ihr, wie viele in Israel zur Zeit Gideons waren? 300. 300 leere Krüge. Die anderen waren nicht leer. Die waren stark angefüllt. Dadurch unbrauchbar. Das ist bitter. Wir lesen aber auch hier an dieser Stelle, dass die Krüge in die Hand zu nehmen waren. Das heißt, wir haben es selbst in der Hand, uns zu reinigen von allem Unrat des eigenen Willens, was wir für recht sehen, wobei es oft bei Gläubigen dazu übergeht, dass sie sich ihre Jesus-Nachfolge selbst bestimmen, was sie tun und nicht tun. Nicht mehr das Wort. Und das ist das Problem der heutigen Gläubigen. Die nehmen ihren eigenen Verstand, den sie über Gottes Wort setzen, und sagen, ja, man kann so und so. Ja, das kann man auch noch machen, aber nicht zu weit, das geht zu weit. Ja, nein, nein, das sind alles ungeleerte Krüge, unheilige Krüge, nicht brauchbar für den Hausherrn. Ganz leer, lehrt hier die Schrift. Aber wir wollen uns merken, für den Gläubigen gibt es erst dann Sieg, wenn sie ganz zerbrochen sind. Vorher nicht. Das ist in Vers 20. Sie zerbrachen die Krüge. Hast gut hingehört. Sie zerbrachen die Krüge. Wer wen? Wessen Gott? Jeder den seinen. Weißt du, du sollst nicht deinen Nächsten zerbrechen. Na nein, eben nicht. Jeder den Seinen. Weißt du, was jetzt hier gemeint ist? Gott will heute sagen, du sollst heute zerbrechen. Du wirst aber nur dann zerbrechen, wenn du das willst. Wenn du das suchst von ganzem Herzen. Wenn du zum Herrn rufst, dass er dich endlich gebrauchen möchte. Was denkst du, wie dein Gesicht aussieht, wenn der Herr Jesus in einem halben Jahr kommen wird? Du weißt nicht, wann er kommt. Wir nehmen nur mal an, in einem halben Jahr kommt er. Jetzt pass mal auf, zweierlei Gesichter. Wenn du gehorsam geworden bist und hast dich völlig zerbrechen lassen, wie wird das Gesicht in der Ewigkeit vor dem Herrn aussehen? Und wie wird dein Gesicht aussehen, wenn du nicht danach getan hast, was du heute gehört, und wenn du so geblieben bist, aus egozentrischen, bequemlichen Gründen, wie du bisher warst? Bitte gib dir selbst die Antwort, was der Herr will. Sie zerbrachen die Krüge, was ein jeder in seiner Hand hat. Wären diese Krüge, das ist unser alter Mensch, nicht völlig in den Tod, in den Zerbruch gekommen, dann würde auch der Sieg hier bei Gideon wie in unserem Leben ausgeblieben sein. Und doch scheut sich der Gläubige, in den völligen Zerbruch zu gehen. Sind wir ehrlich? Wir weichen aus. Warum weichen wir aus? Weil wir zu stark in uns selbst sind. Und das ist der Grund, weshalb der Herr uns nicht mehr gebrauchen kann für sein Werk. Wir wollen heute lernen, unzerbrochene Herzen, ein unzerbrochener Wille verhindert das sieghafte Glaubensleben. Drittens, die Fackel ist ein Lichtspender. Das Schattenbild auf Christus, welcher sagt, ich bin das Licht der Welt. Johannes 8, Vers 12. Dieses Licht, die Fackel, musste nach Vers 16, jetzt geben wir Acht, in den Krug getan werden. Zwar brannte das Licht, aber die Außenstehenden, jetzt geben wir Acht, die Außenstehenden, die Feinde, die Midianiter, die Welt, sieht das Licht Jesus auch nicht in uns. Wenn also die Krüge zuvor nicht geleert worden sind, kann das Licht nicht in uns sein. Es ist kein Platz da. Jetzt sehen wir, wie wichtig die Reinigung ist. Denn dann hätten auch die Fackeln keinen Platz gehabt. Unser wahres Licht, das ist Jesus, wird also für die Welt, für die Feinde erst sichtbar, wenn der Zerbruch der Gefäße vorausgegangen ist. Erst dann offenbart Gott sein Licht. Unzerbrochene Gläubige nimmt die verlorene Welt gar nicht wahr. Die merken gar nicht, dass das Errettete sind. Kein Zeugnis da. Es geschieht nicht. Unzerbrochene Gemeinden merkt die verlorene Welt noch nicht mal, wenn sie aufhören zu existieren. Als aber Gideon und seine Schar die Krüge zerbrach, da wurde das Licht sichtbar. Jesus. Wir wollen uns jetzt noch zum Schluss einige Punkte merken. Für Gideon galt also die ausrüste Posaune, Krug, Fackel. Für die Gläubigen heute Zeugnis, Reinigung und das Licht. Das ist Christus in euch. Blicken wir noch einmal in den Vers 20. So sehen wir nach dem Zerbruch der Krüge in der linken Hand die Fackel, das Licht. In der rechten Hand die Posaune, das Zeugnis. Und, ja, weil im Krieg das Schwert doch gar nicht fehlen darf. Was sind denn Krieger ohne Schwert? Und selbst hatten sie ja gar keine Waffen. Wisst ihr, was sie da machten? Sie riefen aus dem Mund ganz laut, Schwert Jehovas und Gideon. Mit hatten sie keine,
Moses gerufen. Und das Wort ist sie, nach dem Willen Gottes getan zu haben. Darin liegt der Sieg und nicht so an. Nicht mit dem großen Mund, verstehen wir hier, sondern Schwert Jahweh und Gideon. Diese Erwähnung und Gideon fängt mit dem Traum zusammen. Bezeichnend ist in dem Vers 21 dann, sie standen ein jeder an seiner Stelle. Was will uns das wohl sagen? Und Gott richtete nun unter den Feinden das Schwert des einen gegen das andere, sodass das ganze Feindlager floh. Gott gab einen einmaligen Sieg. Und wisst ihr warum? Weil gläubige Israeliten da waren, 300.